Deutschlandfunk, Information und Musik.
Deutschlands Innenstädten geht es schlecht. Nicht enden wollende Betonfassaden, entweder die immer gleichen Geschäfte oder halbleere Shopping-Malls. Und wenn es mal einen Platz gibt zum Sitzen, dann will man da am liebsten doch gleich wieder weg, denn an Bäume, die Schatten spenden könnten, denkt in der modernen Stadt niemand. Klar, das ist etwas überzogen und gilt längst nicht für alle Innenstädte. Dennoch, viele Stadtzentren siechen dahin. Der Onlinehandel ist da nur ein weiterer Sargnagel. Wie können wir Innenstädte lebenswerter gestalten? Diese Frage haben wir Christoph Meckler gestellt. Er ist Architekt einiger ambitionierter Großprojekte wie dem Opernturm in Frankfurt am Main oder dem Hochhaus zu Fenst in Berlin. Darüber hinaus ist er Gründer des Instituts für Stadtbaukunst, das sich laut Eigenbeschreibung für einen schönen und nachhaltigen Städtebau einsetzen möchte. Die erste Frage im Interview war, was denn wohl das größte Problem der Innenstädte ist?
Ja, interessant ist ja schon, dass Sie von Innenstädten sprechen. Was ist eigentlich Innenstadt und gibt es eigentlich auch eine Außenstadt? Also wenn wir von Innenstadt reden, dann gehen wir meistens eben vom Shopping aus. Und diese Monofunktionalität, die ist einfach nicht richtig. Wenn Sie die Frankfurter Zeile nehmen als eine der größten Einkaufsfußgängerzonen, das ist wie eine Shopping Mall. Da fehlt eigentlich nur das Glasdach oben drauf. Und von den Shopping Malls wissen wir einfach, dass sie im Moment jedenfalls große Schwierigkeiten haben. Wir müssen daraufhin zurück, dass wir normale Stadtstraßen bauen, in denen gewohnt wird, in denen gearbeitet wird, in denen ganz normalen städtischen Straßenverkehr gibt. Und hier rede ich jetzt nicht nur vom Auto, sondern durchaus auch vom Fahrrad und ich rede von breiten Gehsteigen, die wir benötigen und so weiter und so fort. Wir müssen einfach zurück zur Normalität. Mhm. Ja, Sie können ja in der Fußgängerzone noch nicht mal mehr Fahrrad fahren. Ist verboten.
Das ist ganz interessant, denn viele Leute würden ja eher argumentieren, das Auto muss raus aus der Stadt. Sie sagen, nein, das Auto gehört unbedingt auch dazu. Genauso wie das Fahrrad, genauso wie der Fußgänger. Warum ist das so wichtig?
Nur die Menschen, die sich leisten können, in der Stadt zu wohnen, in der Innenstadt zu wohnen, jetzt rede ich von Innenstadt, sind die Menschen, die so argumentieren. Derjenige, der etwas abseits wohnt, vor der Stadt wohnt, weil dort die Mieten einfach günstiger sind, der ist entweder auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen oder auf sein Auto. Es gibt kaum jemanden, der vor der Stadt wohnt und kein Auto hat. Also müssen wir ihm auch ermöglichen, dass er in die Stadt hineinfährt. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht er eben Online-Shopping.
Jetzt geht es natürlich auch in unserem Gespräch um die Architektur. Und Sie haben selbst schon Shopping-Malls angesprochen, die im Moment nicht so gefragt sind. Da gibt es dann schnell viel Leerstand. Es sind viele Städte, die uniform aussehen. Wie kann man denn eine andere Architektur schaffen, unter, neben, in der man sich gerne aufhält in der Stadt?
Ja, es ist im Grunde genommen sehr einfach. Wir brauchen eine Kleinteiligkeit in den Häusern. Das heißt, es dürfen nicht diese riesigen Kaufhäuser sein, sondern es muss tatsächlich ein Einzelhandel, wie der Name schon sagt, sein. Es müssen kleinere Läden sein. Und es muss eben die Möglichkeit bestehen, dass diese kleineren Läden existieren können. Dafür sind zwei Dinge notwendig. Das eine ist, es muss ein vernünftiger Straßenverkehr da sein. Und ich sage nochmal, vernünftig heißt Fahrrad, aber auch durchaus Auto. Und dann muss dort auch gewohnt werden können. Also in einer Shopping Mall wohnen sie einfach nicht. Ja, es sei denn, es gibt durchaus in Deutschland auch Beispiele, zum Beispiel in Regensburg, dort wird in der Altstadt gewohnt, in der sie nur zu Fuß laufen können. Das ist aber sehr selten. Also wenn wir von den großen Shopping-Malls reden, in Köln oder hier in Frankfurt beispielsweise, dann gibt es eben dort kein Wohnen. Das bedeutet, dass da auch am Wochenende und nachts einfach alles tot ist. Was natürlich auch wichtig ist, zur Kleinteiligkeit gehört auch die Schönheit. Wir vergessen oft, dass wir Straßenfassaden haben. Es gibt im deutschen Sprachgebrauch das wunderbare Wort der Straßenfassade. Fragen Sie mal einen Architekten nach einer Straßenfassade.
Das heißt dann, ja. Was an der Straße ist, kann ruhig hässlich sein oder wie?
Ja, die Straßenfassade ist eben das, was das Gebäude im städtischen Raum, im städtischen Straßenraum repräsentiert. Das heißt, diese Fassade muss eine gewisse Schönheit haben, eine gewisse Attraktivität haben, eine gewisse Selbstverständlichkeit haben. Sie braucht auch eine gewisse Dauerhaftigkeit. Also wenn wir immer nur von alten Fassaden reden und sagen, die sind schön, dann hat das einfach was damit zu tun, dass die 150 Jahre alt sind. Wir sind auch ein Gewohnheitstier als Menschen und wir lieben es, mit bestimmten Traditionen zu leben, zum Beispiel von Orten, die wir kennen, in denen wir uns wohnen.
Aber lassen Sie mich da einhaken. Also wie ging es denn besser, wenn man gleichzeitig nicht einem architektonischen Historismus, also so einer Fake-Geschichtlichkeit verfallen möchte?
Ja, dann geht man einfach her und entwirft eine Fassade, die eine schöne Proportion hat, die gutes Material hat, die dauerhaft ist, die 100 Jahre dort steht und nicht nach 30 Jahren abgeschlagen werden muss, weil es verfallen ist.
Und wie erklären Sie das einem sparsamen Bauherren, der einfach diese Investorenarchitektur hochzieht?
Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Der Investor, den interessiert es nur im seltensten Falle, weil er sein Haus nach kurzer Zeit wieder verkauft. Manchmal verkauft er sein Haus schon, während es gebaut wird. Ich habe schon Baustellen erlebt, da wurde, während wir gebaut haben, das Haus dreimal verkauft. Natürlich zu einem immer höheren Preis. Es gibt aber auch Bauherren, die ihre Immobilie im Besitz behalten. Und dem kann ich sehr deutlich sagen, pass mal auf, wenn du die Fassade dauerhaft baust, wenn du mit Materialien baust, die nicht übermorgen verfallen wie Haarmilch, dann wirst du auch in 30, 40, 50 oder vielleicht in 100 Jahren noch eine Immobilie haben, die eine gewisse Werthaltigkeit hat.
In Barcelona entstehen verkehrsberuhigte Superblocks, Paris macht sich stark für Radfahrer. Da gibt es also Initiativen und ungeachtet, was Sie nun von diesen Initiativen halten, in Deutschland scheint es mir so, als würde viel geredigt, aber wenig getan. Also tut sich Deutschland schwer, Ideen einer anderen Stadt umzusetzen, anzugehen?
Ja, natürlich. Erstmal, und zumindest Gott sei Dank, wir sind einfach eine Autonation. Bei uns spielt das Auto eine große Rolle, weil wir eben auch eine Autoindustrie haben. Und deswegen ist die Politik nicht unbedingt bereit, das Auto auszusperren. Das ist erstmal sehr vernünftig. Ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir glauben, dass die Verkehrswende, wie es so schön heißt, darin besteht, dass wir in Zukunft nur noch zu Fuß laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Das ist absoluter Unsinn. Es gibt auch alte Menschen, es gibt kranke Menschen und vor allem das Auto wird ja in Zukunft hoffentlich ohne Ottomotor sein. Das heißt, wir sind ja daran zu arbeiten, dass wir auch umwelttechnisch mit dem Gefährt umgehen. Und warum sollte man dann ein solches Gefährt, was nicht vor Regen und Witterung schützt, nicht auch weiter einsetzen? Wir machen im Moment den Fehler, dass wir von einem Extrem ins andere gehen. Wir haben in den 70er Jahren, also ungefähr vor einem halben Jahrhundert, angefangen, statt normalen Stadtstraßen zu bauen, haben wir Verkehrsstraßen in die europäische Stadt gelegt. Das heißt, Einbahnstraßensysteme, drei oder vier Spuren nebeneinander, damit man auch schnell fahren kann. Also alles für den Autoverkehr haben wir gemacht. Und jetzt drehen wir das rum und machen alles für den Fußgänger und den Fahrradfahrer. Das eine ist genauso schwachsinnig wie das andere. Wir müssen zur Selbstverständlichkeit kommen. Jeder Ort muss den verschiedenen Verkehrsmitteln, die wir benötigen, gerecht werden. Noch einen Punkt dazu. Wir haben angefangen im Einzelhandel. Der Einzelhandel leidet darunter. Das ist doch völlig klar. Es heißt immer, nein, das stimmt überhaupt nicht. Der Einzelhandel lebt. Ja, das Restaurant, die Kneipe lebt. Die stellt nämlich dann ihre Tische auf die Straße. Aber der Zigarrenladen oder der Bäcker oder wer auch immer in so einer Straße lebt, der hat es noch schwerer, als das vorher schon mit diesem Thema Onlinehandel hatte.
Ist der Verkehr denn dann die erste Maßnahme, an die wir ran müssen, um die Innenstädte vor der Verödung zu retten?
Der Verkehr ist eine ganz wichtige Situation. Wir müssen auch an den Klimawandel denken. Das heißt, wir müssen unsere Stadtstraßen neu konfigurieren. Das heißt, wir müssen großkronige Bäume pflanzen, so wie wir das im Mittelmeerraum haben, dass die Straßen verschattet sind. Wir müssen vernünftig breite Gehsteige haben und nicht, so wie es in den letzten Jahren war, die Gehsteige immer schmaler machen, damit die Straßen, die Verkehrsstraßen noch breiter werden können. Und wir müssen einen vernünftigen Straßenverkehr haben, in dem sowohl das Auto als auch das Fahrrad und nicht zu vergessen natürlich der ÖPNV seinen Weg finden kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ich sage mal wieder, wir brauchen Selbstverständlichkeit und keine Ideologie. Die Ideologie hatten wir in den 70er Jahren mit der verkehrsgerechten Stadt. Da haben wir gedacht, da muss nur grüne Ampelphasen geben. Wir müssen möglichst schnell mit dem Auto überall hinkommen. Das war völliger Blödsinn, wie wir heute wissen. Jetzt dürfen wir aber nicht den gleichen Blödsinn in umgekehrter Weise machen.
Das sagt der Architekt und Stadtplaner Christoph Meckler, Gründer des Instituts für Stadtbaukunst. Wir haben über Maßnahmen gegen das Aussterben der Innenstädte gesprochen.